haben heutzutage eigentlich kaum mehr die Möglichkeit, auf IT-Informationstechnologie jetzt im allgemeinen Sinn zu verzichten. Wenn wir den Kapitalismus global bekämpfen wollen, müssen wir auch global agieren können, und das erfordert eine gewisse Kommunikation. Das heißt, im politischen Alltag hat eigentlich die IT längst Einzug gehalten. Wir benutzen Handys mit SMS, aber auch Sprachübertragung. Wir benutzen Mail, Web. Ich denke, in die Media, das kennen alle. Das sind so ein paar wenige Beispiele dafür, wie wir das eigentlich alltäglich nutzen und uns gewissen Gefahren auch bewusst sind, aber gewissen Chancen auch bewusst sind. Allerdings lange nicht uns auch bewusst sind, wie wir Gefahren auch ausschalten können. Vielleicht ein Wort zur Verhältnismäßigkeit noch. Ich werde zum Teil fast ein bisschen Horrorszenarien malen oder aufzeigen, was alles möglich wäre theoretisch, was der Staatsschutz oder was zum Teil Faschos alles können oder könnten. Ich denke, dort muss man sich immer vor Augen halten, dass das auch eine Massenfrage ist. Also nur weil der Staatsschutz Mails mitlesen kann, heißt das nicht, dass er alle Mails mitliest, weil das wären schlichtweg zu viele. Also dort muss man auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren und natürlich auch immer in Bezug auf die Situation, die herrscht, also Bewegung, das mag jetzt Bewegung oder Konterrevolution sein, G8 ist die Situation anders, als wenn in Berlin im Moment so gar nichts läuft. Da müssen wir immer auch eine Risikoanalyse machen, wo ist das Risiko, wie hoch ist es auch, und uns entsprechend verhalten. Vielleicht noch ein Wort zur Schulung. Schulung, gerade bei einem solchen Thema, ist Schulung eigentlich extrem schwierig. Und zwar auch wegen der vorhin angesprochenen Ungleichzeitigkeit, das ist das eine. Andererseits ändert sich das rapide schnell. Also was vor 2 Monaten noch gegolten hat, kann morgen falsch sein. Dafür haben wir jetzt bei uns in der Organisation das eigentlich so gelöst, dass wir Spezialistinnen und Spezialisten haben, die Verantwortung auch haben, dass Programme auf dem Laufenden gehalten werden, Sicherheitslöcher gedeckt werden und so weiter. Das gehört aber alles in eine Schulung. Das ist zu beachten, wenn man damit arbeiten will, richtig. Also eine Kommunikation zu verschlüsseln mit einem Verschlüsselungsprogramm, das selber 12 Löcher hat, bringt nicht sehr viel. Und leider ist es so, dass täglich, nicht jetzt in unserem Programm, die wir brauchen, aber täglich Sicherheitslöcher entdeckt werden, die wir ausnutzen können, aber die Gegenseite natürlich auch ausnutzen kann. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Kapitel, diese Schulung, die Verantwortlichkeit von Genossinnen und Genossen, dass das wirklich auch klar verteilt ist. Ist allerdings natürlich nicht einfach in einem Bündnis zu machen, sondern das braucht eigentlich eine Organisation, wo man sich dann auch auf die Verantwortlichkeiten verlassen kann. Gut. Genug Einleitung. Ich denke, ich beginne einfach mal. Eben bitte unterbrech mich, wenn irgendwas nicht klar ist oder ich mich wiederhole zu oft. Ich denke, ich verliere nur sehr wenige Worte über Handys und Hausanschlüsse. Da ist eigentlich in den letzten 20 Jahren alles gesagt worden, was man sagen muss, also über das Handy nicht, aber über den Hausanschluss. Und in den letzten 5 Jahren über das Handy. Neu bei den Hausanschlüssen ist vielleicht noch, also Telefonanschlüsse, wenn ihr Internet darüber habt, gibt es diese alten quietschenden Modems, die haben so einen Lautsprecher drin, die quietschen so richtig schön, wenn man sich da einwählt ins Internet. Daran sind sie auch erkennbar, sehr gut. Das Problem mit den Dingern ist, die haben Lautsprecher und gewisse Modems lassen sich so umpolen, dass der Lautsprecher auch Mikrofon ist. Hat bei mehreren Feldversuchen funktioniert. Man hat so ein Büro abhören können, und zwar einer deutschen Abgeordneten. Und das war ein bisschen problematisch nachher für die, die den Versuch starteten, aber sie haben es damit schlussendlich eigentlich bewiesen. Das Problem damit ist, das vergisst man relativ leicht. Das Telefon sieht man sehr schnell aus, wenn man eine Sitzung macht. Das Modem denkt man eigentlich weniger dran. Also von dem her eigentlich, Telefon, Fax, Modem gehören sowieso ausgesteckt, wenn man irgendwo eine Sitzung machen will. Vielleicht ganz kurz auch zu den Handys, wirklich auch nur kurz. Ich weiß nicht, wie viel in Deutschland, ich habe jetzt noch ein bisschen gesucht, habe aber nicht sehr viel gefunden, wie viel in Deutschland bekannt ist, was der Staatsschutz wirklich kann. In der Schweiz hat sich eigentlich neu jetzt ergeben, dass sie offen an den Tag getreten sind damit oder offen nach außen getreten sind damit, dass sie sagen, natürlich, wir können ein Handy remote einschalten und so mithören, was gesprochen wird. Das haben sie bisher eigentlich nie offen gesagt. Und jetzt, wo sie eigentlich, das ist auch eine Frage, sie gehen in die Offensive, sie wollen mehr abhören, sie wollen mehr Daten aufzeichnen und so weiter und gehen dadurch in die Offensive und geben jetzt, oder sagen auch, was sie bis jetzt können und was sie eigentlich noch können wollen. Und das ist für uns insofern eine neue Situation, nicht, dass wir das nicht geahnt hätten oder uns so verhalten haben, aber es ist eine neue Situation, dass sie das so offen zugeben, das heißt nämlich auch, sie setzen das wann immer möglich ein. Ich denke, was hier auch noch zu unterscheiden ist, ist ein Abhören des Staatsschutzes, und zwar des präventiven Staatsschutzes, der abhört, um mal zu wissen, wer macht was, wer ist wofür verantwortlich, und ein Abhören oder Mitschneiden der wirklichen Repressionskräfte, also der Bullen dann auch. Das ist halt auch ein Riesenunterschied jetzt Deutschland-Schweiz, da sind die Konzepte des Staatsschutzes völlig verschieden. In Deutschland greift der Staatsschutz viel schneller ein, wenn er den Verdacht oder auch die Gewissheit eines Gesetzesverstoßes hat. In der Schweiz ist das eigentlich nicht so, die sammeln einfach Daten und irgendwann legen sie sie auf den Tisch, aber vielleicht legen sie sie einfach nie auf den Tisch. Und das ist auch ein bisschen abzuwägen, wer sammelt eigentlich welche Daten. Also wenn der Staatsschutz irgendein Telefongespräch mithört, heißt das nicht, dass er sofort reagiert. Aber nur weil niemand sofort reagiert, heißt das nicht, dass niemand mitgehört hat. Das ist ein relativ wichtiger Unterschied, der lange Zeit auch unterschätzt wurde. Es ist ja nie was passiert, aber in Akten stand es nachher überall. Also da sind gerade in der Schweiz sehr viele Leute auch erschrocken, als der Fischenskandal aufflog, tausende Leute ihre Akten ansehen konnten, die Staatsschutzakten, und dann eigentlich auch festgestellt haben, scheiße, die haben über 10 Jahre abgehört und da steht alles drin, was ich jemals gesagt habe. Und ist ja nie was passiert, also hat man immer am Telefon weitergesprochen. Und das ist so, es braucht ein bisschen auch wie eine Regel, ich mach's nicht, Punkt. Nicht mal ja, mal nein.
Da habe ich mal eine Frage zu.
Ja.
Zu Handy. Wie ist das jetzt? Reicht das, wenn ich das ausschalte, oder muss ich tatsächlich den Akku rausnehmen, um wieder wirklich sicher zu sein?
Ja. Da möchte ich, komme ich jetzt gleich zu, in dem Fall. Es ist so, dass ein Handy ausschalten, wenn man es aus dem Laden trägt, fabrikneu, reicht das. Es gibt aber Manipulationen am Handy, da reicht das nicht mehr. Die Manipulation ist sehr geringfügig. Das heißt, wenn ich es ausschalte und niemand hat was am Handy gemacht, dann ist es ausgeschaltet, es hat keinen Strom, Punkt. Wenn ich einen kleinen Widerstand reinlöte, und das ist eine Sache von ein paar Minuten, dann kann ich es ausschalten und der Akku wird einfach überbrückt. Zwar nicht aufs Display, aber auf den Sender. Und das kann ein Problem sein. Natürlich ist das so, auch hier, davon sind garantiert nicht alle betroffen, also sie werden nicht in alle Handys einen Widerstand einlöten. Aber die Möglichkeit gibt, also muss ich mich auch so verhalten und den Akku rausnehmen, weil dann ist sicher abgeschaltet. Allerdings muss man auch das jetzt wieder in Frage stellen, denn die neuesten Handytypen, die jetzt angekündigt wurden, haben einen Ersatzakku drin, den man nicht rausnehmen kann. Und zwar einfach für Notfalltelefone oder was weiß ich, für was denn da auch immer gut sein soll. Aber es ist ein Akku, der wird eigentlich immer mitgeladen und wenn der andere Akku leer ist oder draußen ist, übernimmt der die Akkufunktion. Ist insofern ein Problem, dass wir da nicht sehr viel machen können, außer wir löten an unserem Handy rum. Hat meistens prekäre Folgen, wir kaufen nämlich ein neues. Von daher, wenn wir ein modernes Handy haben, wahrscheinlich am besten zu Hause lassen. Ist sicherer. Ich meine, die sind jetzt noch nicht auf dem Markt, diese Handys. Sie sind einfach mal angekündigt. Das Problem ist, manchmal bringen sie irgendeinen Typ raus und das sagen sie dann 3 Monate später. Das ist, bis dahin haben wir es schon an viele Sitzungen geschleift.
Aber bringt das nicht was, die
SIM-Karte rauszunehmen? Nee, wenn das Handy manipuliert ist, bringt das gar nichts. Und wenn es nicht manipuliert ist, kannst du sie auch drin lassen, dann bringt es auch nichts. Die SIM-Karte spielt insofern eigentlich keine Rolle. Weil das ist keine Grundfunktion des Handys, eine SIM-Karte zu lesen. Was wir sehen schon vom Handy. Aber eine Grundfunktion vom Handy ist ein Mikrofon einschalten, ein Lautsprecher einschalten und Signale senden. Das kann es auch mit ein bisschen Manipulation, kann es das auch ohne, dass die SIM-Karte eingelegt ist. Weil auch das lässt sich softwaremäßig überbrücken. Also da muss ich nicht mal was einlöten, da spiele ich einfach ein neues Stück Software drauf. Ein Handy ist auch ohne SIM-Karte identifizierbar. Ein Handy hat schlussendlich drei, es hat natürlich mehr Nummern mit allen Herstellernummern und so weiter und so fort. Aber wenn wir eine eingelegte SIM-Karte haben, hat ein Handy drei Nummern. Einerseits die Telefonnummer, unter der wir erreichbar sind. Andererseits hat die Karte, also die SIM-Karte hat eine Registrationsnummer. Ich denke, ihr müsst in Deutschland hier eure Prepaid-Handys auch registrieren. Dann wird genau diese Nummer registriert. Und die setzt sich eigentlich zusammen aus dem Anbieter und so weiter und so fort. Die ist weniger interessant. Interessanter ist hierbei eigentlich die Nummer, die das Handy selbst hat. Das ist auch eine fortlaufende Nummer, setzt sich zusammen aus dem Hersteller, aus dem Land, in dem es verkauft wird und so weiter und so fort. Und irgendwann wird es dann einfach noch eine fortlaufende Zahl sein. Diese Nummer ist eigentlich immer auslesbar. Und da, über diese Nummer, ist euer Handy identifizierbar, auch wenn ihr die SIM-Karte wechselt. Also, wenn die SIM-Karte, das Handy verbrannt ist, nützt es nichts, einfach eine SIM-Karte zu wechseln. Das ist und bleibt verbrannt. Weil diese Nummer, die könnt ihr nicht ändern. Das ist ein bisschen das Problem. Also, da müsst ihr das ganze Handy weg, auf dem Flohmarkt verscheuern und ein neues kaufen. Kommt ihr nicht drum herum. Über diese drei Nummern, wenn ich gerade schon bei dem bin, ist eigentlich noch mehr, kann man noch mehr bewerkstelligen. Es gibt diese Nummer auf der Karte, das ist die sogenannte IMSI-Nummer. ich bin wirklich schlecht in Abkürzungen. Ich habe es mir vorhin noch gemerkt, ich weiß schon wieder nicht mehr, was es heißt. Spielt auch nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall gibt es eigentlich ein Gerät, das genau diese Nummer sucht. Das Gerät ist vor 3-4 Jahren Kofferraum groß gewesen, heute ist es massiv kleiner. Mit diesem Gerät, simuliert eigentlich eine Antenne eures Providers. Und euer Handy kann sich an diesem Gerät anmelden. Das wird unserer Erfahrung nach nicht sehr oft eingesetzt, dieses Gerät. Was Sie damit machen, ist relativ einfach. Sie können einerseits alle eure Daten auslesen auf dem Handy. Man kann sich damit aufs Handy selbst connecten. Andererseits kann man SMS mitlesen, natürlich MMS und das Ganze, was es da noch alles gibt, und Telefongespräche mithören. Und zwar bequem eigentlich vom Auto aus, da muss man dann nicht mehr groß eine Bewilligung holen, um bei irgendeinem Staatsanwalt jemanden abzuhören. Unsere Erfahrung damit ist eigentlich, dass wir wissen, dass es zweimal eingesetzt wurde in Zürich. Die waren allerdings unfähig, das Gerät zu bedienen und mussten jemand speziell Ausgebildetes aus Deutschland holen, der jemand ausbildete in Bern, der dann wieder das Gerät in Zürich bedienen konnte. Jetzt in Deutschland scheint es so, dass das Gerät weiter verbreitet ist. Die Landeskriminalämter scheinen solche Geräte zu besitzen. Das heißt, es werden auch mehr ausgebildete Leute anwesend sein. Das ist allerdings so jetzt schwer zu sagen, wie oft sie das dann auch einsetzen. Das Problem ist, auch das ist ein riesiger Aufwand. Und sie können nicht zwei Personen ständig abstellen, um jemanden zu folgen, der dann... um das Handy abzuhören.
Ja, gibt es die Möglichkeit irgendwie, wenn man Handy besitzt, zu überprüfen, ob man abgehört wird?
Früher, also als die ersten Geräte so rauskommen, ja, da hatten sie nämlich das Problem, du warst nicht mehr erreichbar. Du konntest noch SMS bekommen und du konntest noch raustelefonieren, aber du konntest keine Telefonate empfangen. Heute ist es so, dass sich das Handy, das halt das Problem hat, konnten sie bei neueren Geräten lösen. Allerdings meldet sich das Handy viel öfter an dieser gefakten Zelle eigentlich an. Im Normalfall meldet sich ein Handy alle 90 Minuten bei der Zelle des Providers. Das hört man, wenn man es neben eine Box legt. Und dann irgendwann kommt so ein komisches Geräusch. Da ist irgendwas im Gange, irgendwelche Funksignale gehen da rein und raus. Und wenn nicht gerade ein SMS oder ein Telefon kommt, ist das die Funktion, das Handy meldet sich beim Provider, ich bin noch hier. Also, mich musst du noch nicht vergessen, ich bin erreichbar. Wenn es das alle Viertelstunde macht, dann ist was ganz seltsam. Also entweder hast du dann sehr schlechten Empfang oder irgendein Gerät, das nicht ganz koscher ist. Und wenn es das ständig macht, dann würde ich sowieso fortschmeißen. Das heißt nämlich, es sendet ständig. Das ist eigentlich eine sehr einfache Methode. Wenn du es neben eine Box legst, hörst du sofort, wann sendet es und wann nicht. Ist sofort klar.
Eine Frage dazu.
Ja.
Wie zuverlässig sind diese Linklister für das Schlüsselbund?
Es gibt verschiedenste Qualität. Am Chaos Computer Kongress hatten sie welche verkauft, die sind wirklich gut, sehr zuverlässig. Aber ich habe auch schon welche gesehen, die haben wir getestet und die sind absolut nicht zuverlässig. Das ist irgendwie Zufall. Also das ist schwierig zu sagen. Testen kannst du das nur so, Augenblick, indem du es auf eine Box legst und schaust, stimmt es überein. Ist die einzige Möglichkeit, das wirklich zu testen. Weil die Box lügt dich nie an.
ich mein Handy ausschalte und das auf die Box lege und es dann irgendwelche Geräusche macht, dann ist es manipuliert, meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du es drauflegst, abschaltest, in dem Moment, wo es abschaltet, ist klar, da meldet sich es nochmal. Aber wenn es nachher abgeschaltet ist und dann immer noch Geräusche von sich gibt, scheiße.
Was ist, Bewegungskontrolle?
Bewegungskontrolle? Ja. Komme ich gleich drauf. Ich denke, die wirklich einzige Möglichkeit, wenn man sicher ist, dass es keinen Zweitakku drin hat, lässt sich zum Beispiel so feststellen, indem man den Akku rausnimmt und das Ganze mal auf eine Box legt und schaut, was passiert. Wenn dieser zweite Akku nicht vorhanden ist, ist das sicherste und das reicht dann auch, den Akku rausnehmen. Die SIM-Karte kannst du drin lassen. Die spielt absolut keine Rolle. Aber der Akku, der muss raus. Und zwar auch hier, eben, wie gesagt, ist einfach sicher, ist sicher. Sie werden lange nicht alle manipuliert haben, aber wenn du immer denkst, ich bin's nicht, und dann irgendwann hops genommen wirst, ist es ärgerlich. Gut. Bewegungsprofile. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Handys haben sicher auch alle schon ein paar Mal gehört. Ich versuche es auch kurz zu machen und sonst noch auf Fragen einzugehen. Handys hinterlassen beim Provider Bewegungsprofile. Und zwar immer, wenn sich das Handy bei einer Zelle meldet. Eine Zelle, das kann eine Antenne sein, das können aber auch mehrere Antennen sein. Das Handy meldet sich ja eben, wie gesagt, alle 90 Minuten, wenn nichts Seltsames passiert oder ihr nicht telefoniert oder ein SMS bekommt. Jetzt, wenn alle an eine konspirative Sitzung gehen und auf dem Weg noch schnell telefonieren und vor dem Sitzungsort ihr Handy ausschalten, dann meldet sich das Handy beim Provider ab und auch damit hinterlässt es wieder einen Bewegungspunkt. Man sieht nämlich, in welcher Zelle wurde es abgeschaltet. Damit lässt sich dann sehr schön eigentlich die Bewegung auf einen bestimmten Punkt konzentrieren. Wir haben das so eigentlich nie betont, bis wir mal festgestellt haben, dass das wirklich so ist, dass alle telefonierenden eine Sitzung zu Fuß gehen und dann dort ihr Handy ausschalten. Das ist natürlich fatal. Da kann man es nachher auch gleich eingeschaltet lassen in einem anderen Raum. Weil das Bewegungsprofil ist dann bekannt. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt probiere ich es, vielleicht geht's ja. Ah, hey. Ah, super. Nee. Das ist so die einzige einigermaßen brauchbare Karte von Handymasten, die ich gefunden habe, wo man das ein bisschen schön zeigen kann. Wir haben eigentlich eine ganze Region. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob wir das, ja, so einigermaßen, hä? Sehen wir sehr große Abstände eigentlich zwischen den Zellen. Hier oben haben wir sehr kleine Abstände. In größeren Städten wie Berlin, Stuttgart, München und so weiter, sind diese Zellen natürlich noch dichter. Durch nämlich Beton und Glasbauten und Stahl natürlich werden die Funkquellen massiv gestört und daher müssen die Zellen noch dichter beieinander sein. Das Problem dabei ist, je dichter die Zellen stehen, desto genauer lässt sich feststellen, wo ein Handy ist. Das geht so weit, dass die amerikanischen Militärstrategen zurzeit dran sind, eine Rakete zu bauen, die man auf ein Handy abrichtet, programmiert und die ihr Ziel dann findet. Also das heißt, bis 2 Meter genau, der Rest ist Kollateralschaden wie immer. aber bis 2 Meter genau können Sie es eigentlich bestimmen, einfach so mal durch die Funksignale. Das ist auch eigentlich eine Technologie, die noch nicht sehr alt ist. Noch etwas neuer ist die Spinnennetz, die Netzfunktion eigentlich zum Berechnen eines Standorts. Das wissen wir, dass das zum Beispiel die Kantonspolizei Zürich hat. Also wenn die diese Zellen hier haben, 4 Stück, und nehmen wir die hier auch noch dazu, dann sind es 5 Stück und unser Handy befindet sich irgendwo hier und erreicht alle 5 Zellen. Eine stark, diese Zelle nimmt an, die anderen schwächer. Dann können Sie aus den Restsignalen berechnen, die können dir sagen, in welchem Hosensack du das Handy hast. Das ist ein bisschen, ja, ist eine Technologie, die nicht klar ist, wie verbreitet die auch wirklich ist, aber ist möglich. Auch hier möchte ich doch nochmal sagen, auch das, solche Daten auszuwerten, selbst wenn man sie hat, ist enorm aufwendig. Das braucht Spezialisten. Und solche Spezialistinnen und Spezialisten, die wachsen auch bei den Telekomfirmen nicht auf den Bäumen. Also die müssen sich speziell auch ausbilden, das ist teuer. Das können sie nicht einfach grenzenlos machen. Obwohl, eben da kommt dann wieder ein Prinzip ins Spiel, man sich so verhalten sollte, als ob sie es einfach machen könnten. Ja, zum Abhören denke ich, muss ich nicht viel sagen. Das ist beim Handy wie bei allen Telefonen. In der Zentrale lässt sich das sowieso durch einen Knopfdruck, also eine Computereingabe, abhören. Gilt natürlich auch für SMS und alles andere. Vielleicht wichtig ist noch, es gibt Handys, die bieten Verschlüsselungsprogramme an, vor allem für SMS und teilweise auch für Telefongespräche. Ist natürlich so, dass diese Verschlüsselungsprogramme sicher nützlich sind, wenn irgendein Hobbyhacker versucht, sich einzuloggen. Aber eine Siemens stellt nicht ein Verschlüsselungsprogramm allgemein zur Verfügung, dass der Staatsschutz nicht knacken kann. Also das ist, darf man sich einfach keine Illusion machen. Vielleicht ein abschließendes Wort. Eine Mode, die aufgekommen ist, weiß ich nicht, wie das hier ist, ist mit dem Handy an Aktionen zu fotografieren. Das ist alles gut und schön. Einerseits gibt es wirklich schlechte Bilder. Andererseits haben wir das Problem, dass auch das eine Praxiserfahrung, haben wir eigentlich nie dran gedacht, bis in Italien, was da passiert ist dann auch. Die haben ein Handy beschlagnahmt, ein schon gelöschtes Foto wieder geholt, weil wir einfach nicht in der Lage sind, auf dem Handy richtig zu löschen, und konnten so 2 Leute verurteilen. Ist ein bisschen scheiße, muss nicht sein. Also bei Handy-Fotoapparaten gilt natürlich dasselbe wie immer, also bei allen anderen Fotoapparaten. Ja, ich denke, das wäre so ein bisschen zur Telefonie. Ich habe die Tendenz, sehr viel zu reden, manchmal ein bisschen zu übertreiben. Wenn ihr irgendwie findet, genug, sagt das bitte. Gut. Dann möchte ich eigentlich zum größeren Teil kommen, obwohl ich schon lange spreche. Und zwar zu Computer und Internet und alles, was es dazu so gibt. Digitalkameras und so weiter. Vielleicht gleich ein Einschub für den Anfang. Digitalkameras, groß in Mode gekommen, eigentlich eine super geniale Sache, weil erleichtert uns unsere Arbeit ungemein. Also wir können da wir können sehr viel Zeit und vor allem auch Geld sparen, wenn wir nicht immer Fotos entwickeln müssen. Was wir uns bewusst sein müssen, ist, eine Digitalkamera hinterlässt einerseits Metadaten. Dort steht drin, was für ein Kameratyp war es, der das Bild gemacht hat und so weiter. Bis hin zur Seriennummer kann dort drinstehen, steht nicht bei allen Kameratypen drin. Aber es kann drinstehen. Diese Metadaten sind löschbar. Kein Problem, dann kann man das Foto veröffentlichen. Viel ein größeres Problem gibt es jetzt neuerdings, so seit 2 Monaten, gibt es noch nicht ausgereifte Technik, die Lichtsensoren, die ein Bild gemacht haben, zurückzurechnen auf die Kamera. Das heißt, eine Kamera hat Millionen von Lichtsensoren, um ein Bild aufzunehmen. Diese Lichtsensoren lassen Sie nachher auf dem schon gemachten Bild zurückberechnen und es kann eigentlich genau gesagt werden, so müssen die Lichtsensoren aussehen. Und zwar ist das deshalb Lichtsensoren, das gibt minime Abweichungen, die sind nicht ganz gerade, die haben kleine Fehler, kleine Farbinterpretationsfehler oder Lichtinterpretationsfehler und durch das lässt sich das eigentlich zurückberechnen und dann auch einer Kamera zuordnen. Das Problem, das die andere Seite hat, sie müssen die Kamera haben, damit sie es zuordnen können. Das steht nicht irgendwo auf einem Verkaufsding, wie die Lichtsensoren aussehen. Aber wenn ihr ein Foto macht, das sehr heikel ist, ist es doch ratsam, die Kamera noch einmal wegzutun, bis klar ist, wie man eigentlich solche Effekte dann auch wieder aus den Bildern bringt, weil es gibt dazu noch keine Gegenstrategie. Ist einfach noch wichtig zu wissen, das sind, auch hier ist halt, was wir in den letzten 3 Jahren mit den Kameras gemacht haben, ist, haben wir sicher nicht immer danach gehandelt, wir haben es einfach noch nicht gewusst. Gut. Dann vielleicht Nein. Das Problem ist, dass es in der Relation zu anderen Sensoren steht, die Abweichungen. Und das heißt, du müsstest eigentlich jedes Pixel, jeder Sensor, der ein Bild gemacht hat, müsstest du auf dem Bild einzeln die Farbe verändern und den Kontrast verändern, damit das nicht mehr übereinstimmt. Wird eine Zeit lang dauern, dann wird es ein Programm geben, das wird ausgetestet, dass das automatisch minim macht, aber zurzeit gibt es das nicht. Das Problem ist, dass das relativ ist zu den anderen Bildsensoren, deshalb nützt das nichts. Ist allerdings nicht so, dass das die Bullen oder der Staatsschutz oder wer auch immer jetzt schon einsetzt. Weil das ist so neu, dass das noch nicht spruchreif ist. Also das ist in einem Labor, haben sie das bis jetzt nachgewiesen und getestet und wollen es jetzt verfeinern, dass es nachher dann auch in der Strafverfolgung benutzt werden kann. Also alle, die eine alte Kamera da zu Hause haben, wo sie nicht mehr genau wissen, was da schon drauf war, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Gut. Auf was ich eigentlich noch eingehen möchte, ist, wie gesagt, ein Rundumschlag. Ich möchte etwas sagen zu Computern, das heißt ganz allgemein kurz. Ich denke, Vor- und Nachteile muss man hier nicht aufzählen, die können wir alle auswendig. Ich möchte etwas sagen zum Löschen, also wie lösche ich etwas sauber. Ich möchte etwas sagen zur Verschlüsselung auf einem Harddisk, zur Verschlüsselung von Webverkehr, Mailverschlüsselung und vielleicht dann auch noch kurz zu einem Live-System. Ich weiß nicht, werden auch viele schon kennen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Vielleicht kurz ganz allgemein. Wir haben einen Computer, haben wir eigentlich zwei heikle, oder sagen wir je nachdem, zwei heikle Bestandteile. Das eine ist ein alter Röhrenbildschirm, so die großen, fetten Dinger. Und das andere ist unser Harddisk. Wenn wir noch eine Funktastatur benutzen, dann ist das auch sehr heikel. Eine Funktastatur, das sind die Dinger, die kein Kabel mehr haben. Da haben wir hinten einen Stecker. Wir können mit der Tastatur bequem aufs Sofa sitzen und von dort unseren großen Röhrenbildschirm bedienen. Und alle, die auch so einen Empfänger haben, können gleich mitlesen, was wir schreiben. Das ist ganz kurz, Funktastaturen sind etwas sehr Heikles. Wir haben einen Fall, das war nichts Politisches, war ein Anwaltsbüro, der politische Verteidigungen macht. Dort haben sich sämtliche Anwälte Funktastaturen zugelegt. Und was der Anwalt 1 geschrieben hat, erschien bei der Anwältin 2 auf dem Bildschirm. Es gab einen riesen Chaos und als wir dann gekommen sind, um zu schauen, was eigentlich los ist und ein bisschen erklärt haben, um was es geht. Wir haben dann sind einen Stock nach oben gegangen und das ist durch das Stahl- und Betongerüst dieses Gebäudes konnten wir locker mitlesen, was unten geschrieben wird. Das kommt ein bisschen auf die Technologie drauf an, die verwendet wird für solche Funktastaturen, aber grundsätzlich sicher nicht empfehlenswert. Gut, dann auch ganz kurz zum Röhrenbildschirm. Röhrenbildschirme sind durch die elektromagnetischen Abstrahlungen, die sie haben, von weit her ist übertrieben, aber je nach Röhrenbildschirm und je nach Technologie, die uns zur Verfügung steht, können das dann schon ein paar Meter sein. Es ist schwierig zu sagen, wie viel das wirklich ist. Kann man das eigentlich mitlesen? Man kann den Bildschirm ablesen. Man liest die elektromagnetischen Strahlen, die der Bildschirm abgibt und lässt durch ein spezielles Programm dann diese auswerten und zeichnet das gleiche Bild wie die Person, die abgehört wird, auf dem eigenen Bildschirm. Dazu ist eigentlich nur eine Antenne, also natürlich eine Richtantenne vonnöten und das entsprechende Programm. Lässt sich allerdings auch mit einem einfachen Chip, einem Computerprogramm und einem Radio zu Hause selber nachbasteln. Macht also wirklich Spaß und man sieht mal ein bisschen, wie das funktioniert. Also wenn es geht, heikle Texte nicht unbedingt auf Röhrenbildschirmen. Sowas ist sicher ideal. Gut, Harddisk. Harddisk ist das Teil, kennen alle, wo wir unsere Daten speichern. Was die wenigsten wissen, ist, wenn ich eine Datei speichere auf meinem Disk und diese dann lösche, einfach mit der Delete-Taste, dann ist die Datei nicht weg. Es passiert nur eines. Es wird eine Datei belegt einen gewissen Platz auf dem Harddisk. Gelöscht wird nur der vorderste Teil. Die ganzen Daten sind noch hier. Also die liegen noch auf dem Disk. Das Computerprogramm sieht sie einfach nicht mehr. Das sehen wir auch sehr schön, wenn wir dann nach gelöschten Dateien suchen. Weil die finden wir jedes Mal. Das Problem dabei ist ein bisschen, wenn wir zweimal Delete drücken, nützt das auch nichts. Wir brauchen hier ein spezielles Programm, das eigentlich die Daten, die wir abgelegt haben, überschreibt, und zwar mehrmals. Und die überschreibt, das werden die ganzen Daten werden dann überschrieben. Nicht nur der Anfangssektor, sondern die ganzen Daten. Der Standard der amerikanischen Geheimdienste ist, glaube ich, 35 Mal überschreiben, dann ist es sicher nicht mehr herstellbar. Ist sicher zu empfehlen. Wird ein guter Standard sein. Was wir uns bewusst sein müssen, ist, je nach Daten, die wir überschreiben, dauert das seine Zeit. grundsätzlich gehen wir davon aus, dass nach siebenmal überschreiben, ist so eine Datei, sind solche Daten nicht mehr auswertbar. Aber wir wissen es nicht und wir wissen vor allem nicht, wie es übermorgen ist. Also lieber zu viel als zu wenig. Dafür gibt es spezielle Computerprogramme. Ich denke, wenn es noch interessiert, kann ich am Schluss die noch ganz kurz aufschreiben. Dann kann sich das aufschreiben, wer das will. Sicher ein wichtiges Thema, Daten löschen. Auch hier ist logisch, das Erste, was die Bullen machen, wenn sie einen Computer in die Finger kriegen, ist nicht die Daten anschauen, die noch drauf liegen, sondern mal die Daten holen, die gelöscht, vermeintlich gelöscht sind. Um ganz sicher zu gehen, dass keine Daten mehr vorhanden sind, ist es mit solchen Programmen auch möglich, den leeren Speicherplatz eines Computers eigentlich auch 35 Mal zu überschreiben. Das dauert dann noch viel länger. Also das ist nicht empfehlenswert, das jedes Mal zu machen, bevor man abschaltet. Das ist sicher empfehlenswert, bevor ihr an eine große Mobilisierung geht, wo ihr nicht wisst, wie es rauskommt. Also wenn die Gefahr besteht, es gibt eine Hausdurchsuchung, ist das empfehlenswert. Bei uns ist das so eine Regel, wenn Gefahr besteht, wir werden festgenommen und es gibt eine Hausdurchsuchung, wird das sicher gemacht vorher. Je nach Harddisk und je nach leeren Speicherplatz müsst ihr da eine Nacht oder einen ganzen Tag einrechnen. Das ist nicht eine Sache von wenigen Minuten. Ist einfach nicht, dass man es um 1:30 startet und um 2 ist die Demo und dann flucht, weil man nicht fertig geworden ist. Ja, so viel zum Löschen. Ich denke, das reicht. Ein Wort zur Verschlüsselung. Harddisk-Verschlüsselung ist ein sehr heikles Thema. Es gibt Riesenstreitgespräche, welche Verschlüsselungsart ist jetzt wirklich ausreichend, welche ist wirklich notwendig. Ich denke, darauf gehe ich gar nicht erst ein. Wir sind da immer noch wirklich auch dran, ein bisschen rauszufinden, was reicht denn wirklich. Wichtig dabei ist, nicht zu vergessen, dass wir ein anständiges Passwort vergeben. Das ist eigentlich fast das Wichtigste, wenn wir ein Programm haben, das uns den Harddisk verschlüsselt, mit einem guten Schlüssel. Wir benutzen irgendwie AES 256-Bit Schlüssel, gilt zurzeit als nicht knackbar. Und unser Passwort, der Name meiner Katze ist nicht sehr schlau. Oder irgendein Zitat aus dem Lenin-Buch, auch nicht sehr schlau. Ein Passwort, und das gilt eigentlich für alle Passwörter, die ihr speziell jetzt vergebt, sollte um die 23 Zeichen lang sein. Sonderzeichen enthalten und wenn möglich Groß-Kleinschreibung noch ein bisschen gemischt. Also das heißt, ihr schreibt nicht den Anfangsbuchstaben groß, sondern halt den zweiten Buchstaben in jedem Wort. Ihr könnt ja einen Satz verwenden. Ihr macht nicht einen Leerschlag zwischen den Wörtern, sondern einen Underline. Das sind solche Dinge, wie ein Passwort zusammengesetzt sein müsste. Das Problem mit Zitaten aus Büchern, die genau übereinstimmen, ist das, dass es eigentlich ein leichtes ist, ein Programm zu schreiben, das elektronisch Bücher ausliest und dann einfach Wörter durchprobiert oder auch Zitate durchversucht. Und irgendwann, das ist eine Frage der Zeit, sind wir bei dem Wort oder bei dem Zitat. Auch hier ist natürlich die Frage, wie viel Zeit verwendet die andere Seite wirklich, um so ein verschlüsseltes System auch zu knacken.
Wie weit kann ich sicher sein? Weil Brutus bietet ja per se schon die Möglichkeit, dass ich mit Wortlisten arbeite, Passwort extra Wortliste und Namen extra Wortliste angebe.
eingeben kann und auch Sonderzeichen drauf. Und das probiert ja per se alle.
Ja.
Bei einer Rechengeschwindigkeit von 2 GHz, sag ich mal, wird das da ungefähr 5, 6 Millionen Passwörter in einer Stunde ausprobieren können.
Richtig. Genau das ist das Problem. Allerdings haben wir dort das Problem, oder Sie haben das Problem glücklicherweise, dass Sie nicht jedes Wort in jeder Groß-Kleinschreibungsmöglichkeit in einer solchen Datenbank haben. Und wenn wir das auch noch dazu rechnen, dann haben wir unendlich viele Möglichkeiten. Das ist praktisch nicht mehr berechenbar. Und deshalb müssen wir das unbedingt machen. Das ist richtig. In solchen Programmen lassen sich natürlich auch Sonderzeichen benutzen. Und deshalb diese Groß-Kleinschreibung ist sehr wichtig. Oder auch einfach mal ein Wort unterbrechen mit dem Sonderzeichen. Weil das ist so nicht eingerechnet. Wenn Sie das alles auch noch durchrechnen, das sind, was weiß ich, wie viele Milliarden Möglichkeiten. Was gar nicht schlau ist ein Ä oder ein Ü oder ein Ö zu benutzen, wenn ihr nämlich an einer amerikanischen oder englischen Tastatur sitzt, habt ihr ein Problem. Ich denke, das sind mehr einfach auch ein bisschen grundsätzliche Sachen, die man sich merken sollte. Man kann nicht sagen, genau so muss es sein. Aber es gibt so ein Prinzip. Sicher nicht so kompliziert, dass wir es unter der Tastatur aufschreiben. Dann bringt es auch nicht sehr viel. Aber auch nicht so einfach, dass man es in einer Stunde hat. Oder in einem Tag oder in einer Woche. Gut, ich denke, vielleicht auch zur Harddisk-Verschlüsselung am Schluss noch 2, 3 Programme, die es dafür gibt, die auch getestet sind. Und die teilweise auf Verbotslisten stehen in Ländern, in denen man nicht verschlüsseln darf. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Die Amerikaner haben zum Teil jetzt auch angefangen, Verschlüsselungsprogramme zu verbieten, die sie nicht einfach aufkriegen. Und darauf kann man sich ein bisschen verlassen. Man kann sich nicht darauf verlassen, aber man kann dort mal schauen. Welche sind dann dort verboten? Die können wir uns genauer ansehen. Was gar nichts bringt, ist, wenn ihr einen Palm habt. Und dort gibt es auch absolut coole Verschlüsselungsprogramme. Da gibt es einen Fall in Italien von einer Genossin aus der Biere, die einen Palm auf sich trug und verschlüsselt hatte. Und die italienischen Behörden haben es zwar nicht hingekriegt. Die haben es dann ans FBI weitergegeben und die haben es geknackt. Also nur weil es die deutschen, italienischen oder Schweizer Behörden nicht hinkriegen, heißt es, die anderen kriegen es auch nicht hin. Ist sogar wahrscheinlich so, wenn es die Schweizer nicht hinkriegen, kriegen es die Deutschen sicher hin. Weil die Schweiz ist die Bullen sind in der Informationstechnologie nicht sehr fortgeschritten, zu unserem Glück. Da können wir froh sein. Gut, ein Wort noch zur Mailverschlüsselung. Ich denke, zu den Gefahren gibt es nicht viel zu sagen. Ein Mail ist wie eine Postkarte. Wenn ich die irgendwo einwerfe, kann auf dem Weg jeder lesen, was ich und jede lesen, was ich draufgeschrieben habe. Das ist natürlich bei der Postkarte braucht den Pöstler, der es rausnimmt, und den Postbote, wie man dann auch immer sagt. Und die können dann das lesen. Bei einem Mail ist das ein bisschen anders. Da können Systemadministratoren oder Netzwerkadministratoren oder halt Bullen, Staatsschutz, die Zugriffe haben auf Systeme, können das problemlos mitlesen. Die liegen Klartext irgendwo auf einem Server oder gehen Klartext übers Netz. Ist kein Problem. Von daher, Mails verschlüsseln. Ich denke, Mail ist eine Entwicklung, die wir sehr gut brauchen können. Also wir werden weder international, aber auch nicht jetzt innerhalb der Schweiz handlungsfähig oder so handlungsfähig, wie wir es zurzeit sind, könnten wir kein Mail benutzen. Niemals. weil wir können uns eben nicht täglich sehen, also wir können nicht von Basel und Bern uns täglich irgendwo in der Mitte treffen, dann Zürich auch noch, wenn wir schnell was Kleines diskutieren oder austauschen oder informieren müssen. Dazu benutzen wir Mail. Andererseits wollen wir natürlich auch nicht, dass es jeder mitlesen kann. Ich denke, PGP ist heutzutage, wenn man die neuesten Programme nimmt, eine sehr schlechte Wahl. PGP hat einerseits sehr viele Fehler, andererseits sind die neuesten PGP-Versionen keine Free-Software-Versionen mehr, das heißt, man kann den Source Code eigentlich, das Programm, nicht mehr ansehen. Bei den älteren kann man es teilweise. Da gilt es also ein bisschen aufzupassen. Das ist sicher besser, man hat da Spezialistinnen und Spezialisten, die das bestimmen können auch und installieren können auch. Was viel verwendet wird, ist GNU-PG, ist ein freier Ersatz. Gibt es ja eigentlich für alle Betriebssysteme und funktioniert sehr schön. Der Vorteil am PGP ist, dass die Verschlüsselung einerseits sehr stark ist, also wir können das bestimmen, wir können eine sehr schwache Verschlüsselung nehmen, aber wir können auch eine starke Verschlüsselung nehmen. Die mit der heutigen Technologie nicht einfach so mal schnell entschlüsselt werden kann. Mit der heutigen Technologie, das ist wichtig aus dem Grund, Mails können natürlich gesammelt werden, auch wenn sie verschlüsselt sind, kann ich alle Mails, die an jemanden gehen, sammeln und sobald die Technologie fortgeschritten ist, kann ich sie eventuell auch entschlüsseln, obwohl sie mir nicht gehören. Das heißt, auch dort gibt es eine Grenze von dem, was wir darüber kommunizieren und was nicht. Das muss genau festgelegt sein. Es wird nicht besonders schlau sein, die Zeit der Auktion, je nachdem was für eine Auktion, um eine halbe Stunde zu verschieben über Mail, wenn sie nach 20 Jahren auch noch strafbar ist und 10 Jahre später ist das Mail, das gesammelt wurde, entschlüsselbar. Dann hat das nicht sehr viel gebracht. Allerdings, wenn wir uns schnell sehen irgendwo und deshalb abmachen und das verschlüsseln, ist das kein Problem mehr. So schnell kriegen sie es nicht auf. Also das muss einfach festgelegt werden, was darf drüber und was nicht. Und was da sehr, gerade bei Verschlüsselung, sehr wichtig ist, ist, dass wir die Perspektive aus der Entwicklung eigentlich im Auge behalten. Nur weil wir es heute nicht können, heißt es nicht, dass wir es in 5 Jahren nicht können. Also ich relativiere immer wieder, wie dass es eigentlich nicht so gefährlich ist, sage aber gleichzeitig auch, dass es wieder gefährlich werden kann. Das ist halt wirklich auch eine Gratwanderung und eine Entscheidung, wie gehen wir damit um. Vielleicht ganz kurz zum Webverkehr. Web, also wenn wir irgendwo browsen. Ja, sorry. Führ mal aus, kein Problem.
Naja, also die meisten Mail-Server, viele benutzen ja gerne irgendwie Yahoo oder Gmx oder Web.de dann immer wieder. Und, also man weiß ab, verschlüsselt die Mails bei Übertragung auf andere Mail-Server mit TLS. Also während sie übertragen. Während ansonsten die E-Mails zu einem Teil mitlesbar sind. Das heißt, also normalerweise ist der Titel mitlesbar. Und
halt wer an wen zu welcher Uhrzeit. Und das ist normalerweise, also wenn man zum Beispiel einen E-Mail-Provider nimmt, mit dem dann wiederum E-Mails
so mitgelesen werden. Und was meinst du, was für ein E-Mail-Provider macht das, verschlüsselt die Dinge? Also ich habe es nicht durchgesetzt, aber ich weiß, aber ich mal getestet, was das macht.
Das Problem ist, dass sie halt auf den Mail-Servern unverschlüsselt liegen. Also auf deinem Mail-Konto liegen sie unverschlüsselt und das ist eigentlich das Interessante für jetzt den Staatsschutz, weil die wollen nicht im Netzwerk das mitsniffen. Das interessiert die nicht, viel zu viel Aufwand. Die haben direkt Zugriff auf das Mailkonto. Und dort liegen sie natürlich wieder unverschlüsselt. Auf das Profil möchte ich nachher ganz kurz auch noch eingehen. Gut, Webverkehr. Ich denke eben, wenn wir browsen, irgendwas anschauen, irgendwelche Webseiten, ist das meistens nicht sehr verheerend. Allerdings, und das ist einerseits nachvollziehbar und andererseits auch klar aus Akten, stellen die Bullen Profil zusammen, wer bewegt sich wo auf dem Web. Also im Web, nicht auf dem Web, sondern im Web. Es interessiert sie, ob ich jetzt am Morgen zuerst mal schaue, ob es neue Erklärungen gegeben hat, dann schaue ich, ob es Veranstaltungen gibt und so weiter und so fort. Und diese Bewegungen, die interessieren sie sehr wohl, obwohl sie noch nicht sehr viel aussagen müssen. Aber mache ich das über Monate, Jahre und ändere mein Verhalten an einem Tag, kann das eben plötzlich sehr viel aussagen. Dann ist das plötzlich nicht mehr unbedingt ideal. Wenn ich immer zuerst die Tageszeitung ansehe und dann die Computer-News und dann die Bugfixes und dann gehe ich mal noch auf eine Polizeiseite und das über Jahre mache und dann schaue ich mir eines Morgens zuerst an, ob eine Erklärung endlich draußen ist, kann es heikel werden. Ist nicht unbedingt ideal. Und solche Dinge registrieren sie sehr wohl. Auch das ist ein Riesenaufwand und machen sie nicht ständig und schon gar nicht bei allen. Es gibt möglich... Den habe ich jetzt vergessen. Nee, entschuldige. Nee, scheiße. Ich hätte zwar noch ein paar Bilder gehabt, aber die habe ich jetzt vergessen vor lauter Gequatsche. Danke. Um den Webverkehr zu verschlüsseln, gibt es auch Programme. Das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Wenn ihr eine Anfrage stellt, verteilt dieses Programm, verschlüsselt eure Anfrage, schickt es verschlüsselt, stark verschlüsselt an einen zentralen Server, auf den ihr euch connected habt, und dieser wiederum verschickt es an 5, 6, 10 Server. Ihr könnt das schon so einstellen, dass euer Client das an mehrere Server verschickt. Und je größer natürlich dieses Netz ist, desto mehr verteilen sich auch die Anfragen. Das ist praktisch nicht mehr nachvollziehbar, woher das kommt. Ein solcher Anbieter kommt aus Deutschland, das ist nicht Tor. Zum Beispiel, genau. Da gab es aber dann mal einen Vorstoß, dass die Logfiles anlegen müssen, damit nachvollziehbar ist, wer woher kommt. Ist, wurde jetzt aber auch wieder rückgängig gemacht, das war nicht zu halten. Und von daher, auch hier, man muss sicher die neuen Entwicklungen im Auge behalten, das wird nicht ewig so bleiben, dass man das einfach nutzen kann. Aber zurzeit ist das sehr wohl nutzbar. Was man sich bewusst sein muss, das ist nicht unbedingt etwas für den alltäglichen Gebrauch, da ist ein System sehr verlangsamt. Also, wenn ihr normalerweise eine halbe Sekunde wartet, bis eure Tageszeitung-Website offen ist, dann dauert es, wenn ihr darüber geht, über Tor oder was dann auch immer, dauert es halt 10, 15, 20 Sekunden. Ja, das Problem ist, dass zurzeit Tor halt noch nicht so verbreitet ist, dass es ständig überlastet ist. Ja, richtig. Und durch das ist es ständig überlastet. Also ich würde da sicher mit langen Wartezeiten rechnen. Ich denke, man kann natürlich, wenn es viele Server gibt, geht es dann auch schneller. Aber solange es nur viele Leute gibt, die das nutzen, wird es einfach langsamer.
Also jeder Server aufstellen.
So eine Leitung haben nicht alle. Gut. Eben, ich denke, ich bin kurz noch auf das Profil eingegangen.
Entschuldigung, ich wollte fragen, mit diese ganzen Anonymisierungssysteme und so weiter, Sinn haben, wenn du zum Beispiel einen Doom hast oder so, oder Artware und so weiter. Hier, insofern, ja. Ich meine, dass viele schon Windows benutzen und so weiter, und das ist schon reicht dafür und so.
Ja. Mach ich noch. Gut. Ein wichtiges, etwas Wichtiges, was es zu beachten gibt, wenn man mit dem Internet arbeitet, ist das Profil. Ich denke, es wurde jetzt auch verschiedentlich angesprochen schon, eben einerseits beim Web, andererseits beim Mail. Wer kommuniziert wie oft mit wem? Auch das kann eine Information sein, die interessiert. Auch das ist ein riesiger Aufwand, das immer rauszufinden. Aber wenn es interessiert, ist das unter Umständen möglich, dass man das ausnutzen kann und dass sie das auch machen. Das war früher beim Telefon, hat man sich das genau überlegt. Da hat man ein bisschen darauf geachtet. Beim Mail beobachten wir immer wieder, dass ein bisschen seltener darauf geachtet wird, dass das mehr, wir verschlüsseln es ja, dann ist es gut, ist nicht mitlesbar. Aber dieses ewige Hin und Her zwischen zwei Personen kann sehr aussagekräftig sein. Und wenn es dann irgendwann abrupt abbricht und irgendwas gelaufen ist in der Nacht, dann sowieso. Das sind so kleine Sachen, die einfach zu beachten sind, auch im Umgang mit solchen Technologien. Noch zum Thema eigener Computer und Schutz davon. Die ganzen Verschlüsselungsprogramme, die Webverschlüsselung, Mailverschlüsselung, Harddiskverschlüsselung und das Löschen nützen euch nichts, wenn ihr einen Trojaner habt, der Daten sammelt für jemanden. Also ein Trojaner, denke ich, wissen auch alle, was es ist, ein Computerprogramm, da kann man auf fremde Rechner zugreifen oder kann Daten sammeln lassen und dann rausschicken lassen. Es gibt das in Form von Viren, es gibt das in Form von Würmern, alles Mögliche oder solche, die man wirklich installieren muss von Hand. In der Schweiz ist das so, dass die Bullen das legal einsetzen können. Also sie dürfen auf Computersystemen Trojaner installieren, um an die Daten zu kommen, bevor sie gelöscht werden. Gibt zwar immer wieder einen riesen Aufstand, aber wurde bis jetzt mehrfach gemacht und auch gerichtlich anerkannt. Ist wie ein Telefonanzapfen. Und von daher, und der Aufwand ist auch in etwa gleich groß. Und von daher, das ist sicher ein relativ hohes Risiko. Also wenn ihr so ein kleines Computerprogramm drauf habt, das euch die Daten klaut und weitergibt, ist schön, dass ihr verschlüsselt, aber vorher hatte ja jemand anders schon. Und das ist sehr heikel. Vorbeugen, wenn es normale Trojaner sind, kann man da mit Antivirenprogrammen und so weiter, Firewalls. Allerdings sind die Trojaner, die der Staatsschutz oder die Strafverfolgungsbehörden jetzt bei uns einsetzen, natürlich nicht Trojaner, die auch irgendwo sonst im Web herumschwirren. Also ein Antivirusprogramm kennt das nicht unbedingt. Das wäre mehr Glück. Vielleicht eine kurze Alternative dazu. Für einen Trojaner braucht ihr einen Computer, den ihr doch immer wieder benutzt, weil irgendwann muss man ihn mal installieren. Eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist ein Live-System. Ein Live-System, das ist eigentlich nichts anderes als eine CD. Mit der startet ihr euren Computer und habt kein Windows drauf, die nur mit Windows arbeiten. Ist jetzt Ubuntu, es gibt Knoppix, sieht, oder ja, zum Beispiel, sieht dann eher aus wie Windows, wäre eher, je nachdem, eher zu empfehlen. Diese Systeme sind ideal eigentlich für den Einsatz auf Computern, die nichts von einem Harddisk lesen sollten oder nichts draufschreiben. Was ich natürlich mit solchen Systemen machen kann, ist einen USB-Stick beschreiben. Kann ich problemlos. Ich kann auch einen USB-Stick verschlüsseln und meine Daten habe ich dort drauf. Und wenn ich die CD rausnehme, ist auf dem Harddisk eigentlich nichts von dem, was ich gemacht habe. Von dem her sind solche Systeme sicher empfehlenswert. Die kann man im Internet runterladen. Ist eigentlich ideal, um einfach zu arbeiten, ohne auf dem eigenen Computer auch Spuren zu hinterlassen. Und sind sehr einfach zu bedienen. Eben, ich denke, es gibt Knoppix. Das sieht aus wie ein Windows, ist zu bedienen wie ein Windows. Und ja. Und von daher ist das sicher eine sehr gute Möglichkeit, den eigenen Computer sauber zu halten. Keine heiklen, relevanten Daten auf dem Disk zu hinterlegen. Was ihr natürlich müsst, wenn ihr das anwendet, ist nach der Anwendung den Computer abschalten. Und dann könnt ihr ihn wieder einschalten und ist okay. Solange ihr den Computer nicht abschaltet, sind eure Daten im Memory noch drauf, können von dort mit riesigem Aufwand, aber sie können ausgelesen werden. Ist eine ideale Möglichkeit, um Trojanern und Würmern zu entgehen.
Kannst du vielleicht irgendwelche Systeme empfehlen, die besonders für Anonymität so konstruiert sind? Ich habe also da Anonymous gehört.
Also jetzt für Web?
Ja.
Also ich empfehle normalerweise Tor.
Aber Tor, nein, ich meine schon fertige Live-Sender-Systeme.
Ah, ja.
Auf die Tor von Insecure.
Dass man Tor öffnen kann.
Also du meinst, wo Tor zum Beispiel schon drauf ist?
Ja, oder? Nicht drauf, sondern so in Kern, so in PC oder so. So vielleicht.
Ja, okay. Die nächste Ubuntu-Version. Das war nämlich eine Kritik, dass das nicht drauf ist und sie nehmen es in die nächste Version auf. Auf der 6.06er ist es noch nicht drauf, aber in die nächste kommt. Weil das ist einfach, das braucht es einfach auf so einem System. Und das ist wirklich ein Manko, dass das noch nicht drauf ist. Das lässt sich nachinstallieren und alles, gar kein Problem. Aber auf der nächsten ist es dann von Haus aus drauf. Für was so etwas nicht einfach von Haus aus geeignet ist, um anonym im Internet zu surfen. Ihr surft immer noch von eurem Modem und Computer aus. Noch ein wichtiges Detail. Also damit dann einfach eine Erklärung irgendwo aufs Internet zu posten, heikel. Für was diese Systeme eigentlich auch sehr schön geeignet sind, ist, wenn man über Wireless irgendwo rein will, um eine Erklärung abzuschicken oder so. Diese Systeme sind sehr einfach zu bedienen, die suchen sich ein Netz, loggen sich ein, man hinterlässt keine Spuren und man kann verschicken, was man will. Ist nicht auf einem selbst zurückführbar. Und wenn man nett ist, macht man es in irgendeinem Bonzenviertel. Ja, ich habe sehr lang gesprochen, sicher jenes vergessen in der Nervosität.
Ich gibt irgendein Betriebssystem, das prinzipiell eigentlich am sichersten ist. Also ist es sicherer, wenn ich Linux verwende, als wenn ich Windows verwende, weil da vielleicht einfach der Symbolen bei dem ausgebildet sind, dass es nicht so sind, also nur nicht eigenen alten gekauft.
Also ich denke, damit löst du jetzt einen riesen Streit aus. Da fliegen die Fetzen. Also ich denke, die Sicherheit wird nicht durch das hervorgerufen oder geschmälert, dass die Bullen besser oder weniger gut ausgebildet sind. Das sicher nicht. den einzigen Unterschied, den es gibt, ist die Sicherheitslöcher. Wie lange, also wie schnell wird ein Sicherheitsloch gefunden? Wie lange braucht es, bis ein Sicherheitsloch gestopft wird? Und kann ich ein Programm oder einen Dienst, der ein Sicherheitsloch hat, einfach abschalten und das System läuft weiter? Das sind so Fragestellungen. Ich meine, ich als Unix-Fanatiker sage dir natürlich, Linux schneidet in allen drei besser ab. Ein Windows-Fanatiker findet dir Argumente dagegen, mit Garantie. Und darüber lässt sich streiten. Aber das ist auch eine Frage, bist du alleine, musst du immer alleine allen Problemen nachrennen, die gerade aktuell sind? Oder hast du eine Organisation, hast du Verantwortliche, die das wirklich auch machen, dann Empfehlungen abgeben, die Patches installieren und so weiter. Wenn du das alleine machen musst, empfehle ich dir immer, das neueste Live-System zu nehmen. Das, weil für dich alleine immer auf dem aktuellsten Stand sein, ist wirklich schwierig. Und der einzige Vor- und Nachteil, eben, den es gibt, ist, wie schnell sind Fehler behoben und wie schnell sind sie auch bekannt. Und wie gut kenne ich natürlich den Source Code. Wenn ich den Source Code eines Programmes kenne, kann ich sehr schnell oder sehr schnell, je nachdem wie groß er ist, kann ich sehr schnell oder sehr langsam beurteilen, hier gibt es eine Hintertür oder nicht. Wenn ich den Source Code nicht habe, kann ich das schlichtweg nicht. Dann muss ich mich darauf verlassen. Ist sicher auch nicht empfehlenswert, alle Sicherheitstechnologien von Microsoft einzusetzen, also Windows plus Microsoft Firewall plus Microsoft Antivirus, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Sie müssen nicht mal extra ein Loch einbauen. Aber wenn Sie eines einbauen, dann übersehen Sie alle. Und das ist unbrauchbar. Gut, dann, ja. Was Steganos, sorry?
Dass das gar nicht sicher ist, das
gleich. Ja, Steganos, also all diese, die Kryptographie, die halt auf Bilder oder Musikstücke aufteilt, das sind verschiedenste Programme, die das können, lassen sich mit einem großen Zeitaufwand, aber mit einem berechenbaren Zeitaufwand, das ist der Unterschied, zurückrechnen. Vor allem, wenn ich ein Bild nehme, das dann auch noch öffentlich ist, und das ist der größte Fehler, der gemacht wird. Ich nehme ein öffentliches Bild aus dem Internet, verschlüssle meinen Text in diesem Bild. Habe ich das Original und das Verschlüsselte, ist das eine Sache von 30 Sekunden. Eigentlich müsstest du immer selber Bilder schießen und diese dann verwenden. Das andere Problem ist, dass der Algorithmus, womit das berechnet wird, zurückrechenbar ist. Und das ist von dem her nicht sehr sicher. Aber auch dort würde ich jetzt sagen, eigentlich grundsätzlich nicht einsetzen, wenn es kommt halt ein bisschen darauf an, wer es benutzt, für was man es benutzt. Aber die Algorithmen, die dort eingesetzt werden, sind rückrechenbar.
Was kannst du sagen, weil die Überwachung von des öffentlich zugänglichen Netz, Internetcafé, Bibliotheken und so weiter, also wie weit wird das gespeichert oder das nachgehalten? Daten da gesammelt, weil von Grün da, hast du da
Erfahrungswerte? Also in öffentlichen, zum Beispiel Bibliotheken, gibt es oft einen sogenannten Proxy-Server, der speichert zum Beispiel, welcher Computer, nicht welcher User, aber welcher Computer unter Umständen, wenn ihr euch persönlich einloggen müsst, auch welcher User hat was auf dem Internet angeschaut. Ist sehr einfach in den Logs nachvollziehbar, kann man einfach anschauen. Das ist sicher nicht ideal. Bei Internetcafés, die benutzen nicht immer Proxys. Das kommt ein bisschen davon, auf das Internetcafé auch. Allerdings ist es dort so, dass die teilweise, in Deutschland zumindest, teilweise verpflichtet sind, gewisse Daten auch zu speichern. Und wenn sie dann noch ein Kameraüberwachungssystem haben,
dann... Auch hier sage ich nochmal durch. Ja.
Das ist natürlich immer ein Problem. Wenn Sie dazu verpflichtet sind, dann speichern Sie die Daten, dann hast du eigentlich keine Chance.
Wie können Sie das jetzt, weil du meinst, dass die Kameraüberwachung ist, meinst du, dass wirklich jeder Computer dann mit, wie lange speichern Sie das, wer, was für ein Gesicht sich davor setzt?
Also,
kann man da Erfahrungswerte überhaupt haben?
Die Erfahrungswerte sind sehr klein, also wir haben noch nicht sehr viel Erfahrung darin. Aber normalerweise reichen bei normalen Internetcafés reichen die Datenkapazitäten nicht aus, um einen Monat alle Daten mit abzuspeichern. Das geht nicht, da haben sie die Kapazitäten nicht, das ist zu teuer. Allerdings ist es so, will die EU ja durchsetzen, dass die Provider die Daten speichern müssen. Vorratsdaten, richtig. Ist beschlossen, noch nicht umgesetzt, aber beschlossene Sache. Sie wollen es jetzt auch EU-weit, weil deutsche Provider haben dann auch zum Teil, oder kleinere deutsche Provider haben dann damit gedroht, auch direkt nach Holland zum Beispiel sich zu verlinken. Und also die EU, das kommt natürlich, dass die das auch wollen. Ist übrigens in der Schweiz genau die gleiche Diskussion, die wollen das natürlich auch. Das haben die Deutschen, das hat die EU, das wollen wir auch. Das wäre dann Verpflichtung, ein halbes Jahr alle Daten zu speichern. Das ist dann sehr genau nachvollziehbar. Das Problem, das sie immer haben, ist, Kameradaten werden trotz alledem nicht ein halbes Jahr gespeichert. Auch dort ist es mehr, wenn du dein persönliches Mailpostfach leerst und dann noch schnell eine Erklärung irgendwo raufhaust, ist wirklich schlecht. Ich denke, ein halbes Jahr ist sehr, sehr lange. Ob sich dann das wirklich bewerkstelligen lässt, muss ich zuerst weisen. Also das ist noch überhaupt nicht sicher. Bei den Datenmengen, die stündlich, minütlich übers Internet gehen, ist das noch nicht klar, ob das wirklich funktioniert.
Ja, wenn die Kamerasystem haben, dann Überwachungskamera in dem Raum haben, dann haben sie noch lange nicht die Verbindung, jetzt müsst ihr vor jedem Bildschirm wirklich vis-à-vis zu der und der komplett runden, die wurde dann das
Den Bildschirm nicht, den Computer natürlich nur. Weil dem Computer können sie bestimmen, das war dieser Computer, der diesen Inhalt verschickt oder irgendwas hat. Und wenn Sie sehen, diese Person sitzt zu diesem Zeitpunkt vor diesem Computer, ist auch nachvollzogen. Ist allerdings eben, ich denke, Kameradaten werden grundsätzlich maximal 3 Monate gespeichert. Aber das gilt dann wirklich für die großen Anlagen. Dann hört man die Kapazität dort auf. Irgendein kleines Internetcafé, das ein Band hat, um Überfälle zu verhindern. Die speichern das vielleicht einen Tag, vielleicht 2, vielleicht 3. Mehr aber sicher nicht. Aber am besten sicher eine Mütze anziehen.